Einen wunderschönen guten Tag. Servus, es ist Sani. Herzlich willkommen. Heute am 6. Mai 2023 zur 798. Folge Verbindete Punkte. Das ist ja die Krönung, mein heutiger Titel. Und wenn wir natürlich thematisch auf das große, große weltbewegende Thema heute eingehen, König Charles wird endlich gekrönt. Ich weiß nicht, ob ich mich noch an König gewöhnen kann. Für mich wird er wohl Prinz Charles bleiben, wie viele, viele andere, die ihn nicht als einen König, sondern hier als den ersten Sohn, Prinz Andrew, ja der zweite, von Königin Elisabeth sehen. Ja, nicht allzu viel Aufregung. Ich möchte das Ganze natürlich nicht überbewerten. Wir erleben einen weiteren Teil einer Show, die uns präsentiert wird. Ich bin auch nicht dafür, dass wir jetzt alle in einen Königs- bzw. Kaiserwahn verfallen. Ich gehe davon aus, dass uns am Ende des Tages mal wieder irgendwer vorgesetzt werden wird. Ob man den dann entsprechend annehmen muss oder nicht. Ja, sei mal dahingestellt, die Lösung aller Probleme wird nicht von außen an uns herangetragen werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Sondern ja, jetzt in diesen Tagen ist es bereits möglich, sich von gewissen Dingen einfach zu distanzieren und ja, dieses ganze Kasperle-Theater da draußen Kasperle-Theater sein zu lassen. Ja, notwendig dafür ist natürlich, sich die eigenen Gedanken zu machen. Ich kratze hier bekanntlich ja nur an der Oberfläche und ja, starten wir eine kurze, süße Sendung heute. Mit dem ein oder anderen Lacher, aber natürlich auch Aufreger, die uns da in den letzten zwei Tagen mal wieder präsentiert worden sind. Und ja, wir starten einfach mit der großen Geschichte des heutigen Tages. In London wird König Charles zum König endgültig gekrönt, hat ein bisschen gedauert. Und auch da gibt es natürlich gleich sofort gewisse Gerüchte. Ich komme gegen Ende der Sendung noch ein bisschen ausführlicher drauf. Zuerst heißt es hier, die Live-Übertragung der Krönungszeremonie könnte von Cyberterroristen gekapert werden. Kann man das, glaube ich, hier übersetzen. Wir sind gespannt, wer damit gemeint ist. Ich denke, nicht die BBC. Die würde man niemals als Cyberterroristen natürlich bezeichnen. Ja, kleiner Spaß zu Beginn. Wir kommen, wie gesagt, zu Charles zurück zuerst. Bleiben wir allerdings bei den Cyberattacken. Und China hat nun einen Bericht präsentiert. Hier geht es um Cyberattacken, die durch die CIA durchgeführt wurden. Und ja, wie wir es erwarten können, die CIA dürfen ja nicht auf amerikanischem Boden operieren, zumindest nicht offiziell. Und nun geht es hier natürlich um die Cyberattacken, die die CIA gegen andere Länder durchgeführt hat. Völlig überraschende Meldung auch hier natürlich wieder. Wer hätte da erwartet, dass die CIA so etwas machen würde? So, Trump greift Joe Biden an. Mal wieder, es ist ohne Respekt, respektlos, dass er nicht, also Joe Biden, nicht bei der Krönung von Prinz Charles, König Charles, teilnehmen wird. Er hat seine Frau Jill geschickt, auch da werden wir gegen Ende der Sendung nochmal genauer drauf eingehen. Wir bleiben bei Donald Trump, der wieder in den Vereinigten Staaten ist und sich nun der nächsten Klage stellen muss, diesmal eine zivilrechtliche, in der es um die vermeintliche Vergewaltigung der Autorin Carol geht. Und nicht Kevin, natürlich Carol. Und hier heißt es, der Vorwurf der Vergewaltigung ist lächerlich. Man versucht weiterhin, Donald Trump eine weitere Präsidentschaftskandidatur und folgende Präsidentschaft unmöglich zu machen. Und ja, da ist einem nichts so blöd. Man findet nur leider recht wenig. Leider natürlich für den einen oder anderen. Einiges würde sich finden lassen, würde man die Demokraten mal ein bisschen genauer öffentlich ins Licht stellen. Ich denke, auch da sind wir auf einem guten Weg. Hier heißt es, ein Milliardär und Megaspender der Demokraten finanziert den Prozess gegen Donald Trump, in der es um eine Vergewaltigung geht. Und das haben wir in der letzten Sendung, glaube ich, schon gehört. Und zufälligerweise hat dieser Milliardär wie heißt er? Reid Hoffman auch die Insel von Jeffrey Epstein besucht. Die Welt ist doch immer wieder klein und ja, diese kleinen Zufälligkeiten lassen durchaus ein bisschen aufhorchen. Ja, aufhorchen ließ auch der ehemalige Justizminister unter Donald Trump, Bill Barr. Er hält Trump für ungeeignet für die Politik. Er wird Chaos liefern. Wir werden sehen, wie sich das Ganze auswirken wird. Die Amerikaner sind jetzt nach mehr als 2 Jahren, schon beiden Jahren, ein gewisses Chaos gewöhnt und würden sich da eventuell gar nicht mehr so sehr davon stören lassen. Die Rolle von Bill Barr, dem Dudelsackspieler, durchaus ambivalent zu sehen. Auch hier gehe ich davon aus, dass er einer derjenigen ist, die hier ganz besondere Rollen innehaben dürfen während der letzten Jahre und eventuell auch noch in Zukunft. Viele sprechen ja von einem Verräter. Ich würde da eventuell nicht so weit gehen, denn ja, wie gesagt, wir erleben ein Bühnenstück und da hat eben jeder seine Rolle. Nun gut, wir kommen zum Hauptdarsteller in diesen Tagen, Joe Biden. Hier wird in der Rubrik Unterhaltung das Alter des Präsidenten thematisiert bei Epoch Times. Große Pressekonferenz, Biden irritiert mit Ankündigung. Ja, er hat hier eine große Pressekonferenz für den Nachmittag angekündigt, die allerdings nur auf seinem Mist wohl gewachsen ist. Niemand sonst wusste davon und ja, die fand dann auch nicht statt. Aber ja, das Alter und der gesundheitliche Zustand des Präsidenten Joe Biden weiterhin natürlich kein Thema. Hier äußerte sich selbst dazu US-Präsident Biden über sein Alter. Ich habe verdammt viel Weisheit erlangt. ist Joe Biden fit genug für eine weitere Präsidentschaft? In einem Interview verteidigt er seine Ambitionen. Stunden zuvor sorgte er mit einer kryptischen Äußerung noch für Irritationen. Und ja, diese Irritationen sind ja bei Sleepy Joe nicht unbedingt etwas Neues. So, der ein oder andere Nicht-Amerikaner hat inzwischen auch schon gemerkt, was sie mit oder was man an Donald Trump hatte. Orban bittet Trump, make America great again, bring us peace again. Also machen Sie Amerika wieder groß und bringen Sie uns den Frieden. Ja, Viktor Orban verträgt sich nicht mit der beiden Nationen, hätte gern den Präsidenten zurück. Und ja, wo wir gerade in Ungarn sind, Orban hat sich auch auf nicht Twitter geäußert, aber hier eine Aussage auf Twitter von ihm eben. Teile der Ukraine sind Territorium des ehemaligen Ungarn. Das ja durchaus auch eine große, große Frage, die da im Hintergrund aufgekommen ist die letzten Monate, wie es, wenn es um die Grenzen geht, mit der Ukraine weitergehen wird. Viele sehen ja da durchaus eine gewisse Verkleinerung auf Kerngebiete, ich sag's mal so. Nun gut, eine Meldung von RSBN. Trump plant den Russland-Ukraine-Krieg, muss natürlich russischer Angriffskrieg heißen, mit der Macht des Oval Office zu beenden. Würde natürlich voraussetzen, dass er wieder ins Oval Office, ins wahre Oval Office einziehen wird. Ob das der Corporation zugeordnet werden darf oder ja eventuell sogar eine Republik und ob das dann in Washington oder anderswo steht, werden wir sehen. Und ja, Orban hat ja auch gesagt, mit Donald Trump im Weißen Haus wäre das Ganze nicht passiert und ich denke, davon könnte man ausgehen, aber wir müssen natürlich mit einberechnen, dass wir hier in dieser vier Jahre Joe Biden Show auch eine gewisse Aufwachstimmung unter den Menschen gebracht haben und vieles, vieles, was den Menschen vor Donald Trump, auf alle Fälle vor Joe Biden, nicht klar war, wird ihnen nun wunderbar vorgeführt. Und ja, damit kann ich mir inzwischen sehr gut vorstellen, dass wir durchaus noch 1,5 Jahre warten dürfen, bis Donald Trump dann endlich wieder auf die Bühne zurückkommt. Wie gesagt, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Nun gut. Dann gibt es einen Besuch des US-Beraters für nationale Sicherheit. Er besucht Saudi-Arabien. Wieso bringe ich das an dieser Stelle? Denn ich denke, dass der Besuch von Donald Trump in Saudi-Arabien, das war ja damals der erste Auslandsbesuch seiner Amtszeit, die Weichen gestellt haben dürfte für die Entwicklungen, die wir da heute sehen. Und meines Erachtens ist Mohammed bin Salman ganz klar im Boot mit Donald Trump und ja den eventuell positiven Kräften, die da in den Vereinigten Staaten tätig sind. Und ja, die Reise des Sicherheitsberaters von Joe Biden nach Saudi-Arabien könnte im Hintergrund eventuell auch noch die ein oder andere größere Bedeutung haben. Ja, wie immer sehen wir sehr, sehr viel Diplomatie auch in diesen Tagen. Maduro beschuldigt Joe Biden dafür, dass er eine venezuelische oder seine Administration eine venezuelische Ölfirma stürmen ließ, ausräumen ließ, ja, zerstören ließ. Indien empfängt den pakistanischen Außenminister, zwar eine frostige Empfängnis, hätte ich jetzt was schon gesagt, ein frostiger Empfang, der hier geboten wurde, aber auch hier geht man wohl ja, aufeinander zu. Also alles im asiatischen Bereich von, ja, vom Mittelmeer bis zum Pazifik ist momentan in einer Stimmung, wenn man das so sagen darf, die ja die Kooperation für zukünftige Projekte basiert. Wie gesagt, wir werden auch hier sehen, wie eine multipolare Welt, die da entsteht, aussehen wird. Was wir auf alle Fälle feststellen dürfen, ist, dass ja die Vorherrschaft des Westens und natürlich der Amerikaner in diesen Tagen ja oder dem Zusammenbruch begriffen ist. So, auch hier, man sieht es kurz, wird versucht, die Dinge ja, zwischen Männern zu lösen. Russe klaut Ukraine-Flagge. Schläge heißt es hier. Zack. Ja, das wäre doch eine schöne Möglichkeit. Zelensky hat ja bereits Putin herausgefordert für einen Zweikampf Mann gegen Mann. Eventuell ließen sich so die Dinge ja, sympathischer regeln, als hier ja, junge Menschen aufs Schlachtfeld zu führen. So, volle Dröhnung, Krönung heißt es hier, die Sondersendung zum Jahrhundertspektakel. Natürlich bei der Bildzeitung Ablenkung, wie wir sie uns nicht pompöser vorstellen könnten. Na gut. So, wir kommen zu einer Meldung aus Großbritannien vom Guardian. Eine Aussage von Oliver Stone, der ein oder andere mag ihn kennen, ja fast schon ein legendärer Regisseur aus Hollywood. Und er sieht Putin als einen größeren Anführer oder als einen großen Anführer für sein Land. Also Putin hat auch in den Vereinigten Staaten durchaus den ein oder anderen Bewunderer. Und ja, Oliver Stone hat zum Beispiel JFK gedreht, durchaus sehr, sehr interessanter Film über die Ermordung von John F. Kennedy und die darauf folgenden Ermittlungen, wenn man sie denn so nennen darf. So, ein weiterer Artikel der Bild-Zeitung. Hier heißt es von Jean Asselborn. Er hat sich bei Illner geäußert. Ja, schon die zweite Stimme, die in diese Richtung geht. Wenn Putin gewinnt, steht er vor Polen. Ja, logischerweise, denn wenn Putin gewinnt, wird die Ukraine nicht mehr allzu groß sein. Und auch die Polen scharen ja da schon mit den Hufen, sich eventuell ein bisschen mehr Richtung Osten zu orientieren. Dann gibt es weiterhin Aufregung um den vermeintlichen Anschlagsplan gegen Putin in Moskau durch eine Drohne, haben wir letzte Woche auch gesehen. Und ja, Russland beschuldigt nun die Vereinigten Staaten für diese Drohnenattacke auf den Kreml. Und ja, den Mordversuch gegen Putin. Das Weiße Haus weist natürlich jegliche Anschuldigungen zurück. In diesem Fall, dass hier unzweifelhaft die Amerikaner hinter diesem Drohnenangriff stehen. Und ja, sie bezeichnen den Kreml sogar als Lügner, über die, wenn es um die US-Rolle in der Drohnenattacke geht. Wir wissen es, die Amerikaner haben natürlich wie immer überhaupt nichts mit irgendetwas zu tun, egal um was es geht. Lavrov kontert, sagt, die Drohnenattacke auf den Kreml wäre unmöglich ohne das Wissen der Amerikaner. Wie gesagt, die Amerikaner wissen von nichts. Und ja, wahrscheinlich waren es die Russen selber. Das wäre die schlüssigste Lösung für alle. Dann gab es weitere Drohnenangriffe, beziehungsweise wurde eine Drohne abgeschossen in der Nähe einer russischen Militärbasis in der Krim. Der vermeintliche ja, Angriff auf die Krim, die Frühlingsoffensive, die ja da schon seit fast einem halben Jahr angekündigt wird, bleibt weiter aus. Und ja, auch hier werden wir uns wohl auf einige spannende Tage einstellen dürfen, denn es gibt ja mal wieder, ich sag mal, gewisse Bewegungen, die uns an Sun Tzu, an die Kunst des Krieges erinnern. Ich komme auch gleich hier drauf zu sprechen. Die Ukraine gibt zu, dass man wohl eine eigene Drohne in Kiew abgeschossen hat, nachdem die Drohne, das Gerät, die Kontrolle verloren hat. Zuerst hatte man natürlich Russland beschuldigt, dafür verantwortlich gewesen zu sein. Ja, wo wir gerade bei Beschuldigungen sind, die IAEA bestätigt, dass Russland Sprengstoff an dem größten Atomkraftwerk in der Ukraine befestigt hat. Und natürlich haben die Russen nichts anderes vor, als hier die Ukraine komplett zu zerstören. Und darum passiert das alles auch erst jetzt und nicht schon vor einem Jahr. Auch hier gehen die Anschuldigungen weiter. Und ja, auf der anderen Seite der Grenze gehen die Manipulationen weiter. Das zweite Feuer in zwei Tagen. In einer russischen Ölraffinerie in der Nähe der Ukraine. Auch hier das große, große Wort, was immer wieder genannt wird: Sabotage. So, und ja, zurück zur Sabotage von russischer Seite ausgehend. Die NATO warnt, Russland könnte Unterseekabel angreifen. Ja, die guten alten Unterseekabel. Man wäre überrascht, wenn man erfahren würde, wie viel Daten am Verkehr tatsächlich über die Unterseekabel geht. Uns wird immer suggeriert, dass da ganz, ganz viel über Satelliten läuft. Aber ja, na, das was mache ich jetzt wohl besser nicht auf. Nun gut. Dann sagt Moskau Gedenkveranstaltung am 9. Mai ab, hat man etwa keine Panzer mehr, die man präsentieren kann. Ja, die Russen sind am Ende. Endlich wird's allen klar. Und auch hier erinnere ich mich an den Ausspruch von Sun Tzu: Wenn du stark bist, erscheine schwach. Und ja, in diese Kerbe schlägt eventuell der Chef der russischen Spezialeinheit Wagner, Prigozhin. Er hat nun angekündigt, aufgrund fehlender Unterstützung aus Moskau wird er seine Truppen am 10. Mai aus Bachmut abziehen. Das Ganze wird vom Politico als ein massiver Split, also ein Graben bezeichnet, der sich da im russischen Militär abzeichnet. Ja, was sehen wir hier? Sehen wir tatsächlich eine kleine Revolution gegen Putin oder sehen wir ein Spiel, das für den Westen kreiert wurde? Hier heißt es, Prigozhin beschuldigt den Chef der russischen Armee oder die Chefs der russischen Armee für Zehntausende Toten in Bachmut. Tja, wir sind gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Wir haben hier schon jemanden, der einspringen möchte. Kadyrov bietet eigene Kämpfer als Ersatz für Wagner-Söldner an. Ja, das Ganze als Unterstützung für den russischen Angriffskrieg natürlich. So, dann blicken wir auf Zelensky, der ja in Finnland und auch in Holland war. Zelensky in Finnland, ein Star auf der Flucht, wird hier gefragt. Wirklich, er hat gewunken in Helsinki, der ukrainische Präsident Zelensky. Wie das besuchende Könige zu tun pflegen, nur noch nicht ganz perfekt. Übt er für seinen Ruhestand, zieht es hinweg von den Millionen in der Ukraine zu den Millionen auf seinen Konten. Ja, eventuell hat er hier auch schon gewisse Pläne. Ja, vielleicht zieht ihn da nach Südamerika. War doch immer ein schöner Ort für gewisse Fluchtbewegungen. Und ja, zuvor fordert er allerdings noch eine Spiegelung sozusagen. Nürnberger Prozesse. Zelensky fordert strafrechtliche Verfolgung Russlands. Ja, wir werden sehen, ob das nicht ein größerer Bumerang werden könnte. Und ja, Zelensky hat sich geäußert, durchaus zu hinterfragen, diese Aussage. Wir wollen diesen Krieg zum letzten der Welt machen und das werden wir tun, sagte Zelensky bei einer Rede vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ja, da könnte man von zwei Seiten draufblicken. Auf der einen Seite ist er ja gerade damit beschäftigt, die NATO und den Westen zu entwaffnen. Das gelingt ihm ja auch wunderbar. Auf der anderen Seite könnte man auch anders argumentieren. Ja, hier noch zu den Bemühungen, die der Westen hier weiterhin bringt, um diesen Ukraine-Krieg ja nicht enden zu lassen, würden natürlich nur böse Zungen behaupten. Rheinmetall stellt 600.000 Schuss Artilleriemunition in Aussicht. Die EU will mehr als 1 Million Schuss liefern. Ja, wunderbar. Also weiterhin alles wird getan, um ja, die eigenen Kapazitäten runterzuschrauben, ich sag's mal so. So auch die Amerikaner sorgen dafür, dass sich der militärische Komplex weiter erfreut und haben Waffenlieferungen im Wert von 500 Millionen an Taiwan nun zugesagt. Wie gesagt, wenn es mit dem Dritten Weltkrieg zwischen Russland und der Ukraine nichts wird, haben wir immer noch den Taiwan-Konflikt und China. So, zurück zum letzten Krieg, den die Erde sehen wird. Hier heißt es, wir möchten diesen Krieg zum letzten in der Welt machen und wir werden es tun. Hat Zelensky, wie schon gesehen, in Den Haag gemacht. Wir sind beim Tweet von Kim.com, der sich dazu geäußert hat. Und ja, er schreibt hier, ein Atomkrieg könnte der letzte Krieg sein. Also vielleicht soll es ja auch in diese Richtung gehen. Auch da lassen wir uns überraschen, ohne da allzu groß in Panik zu fallen. Und Kim.com weist hier nochmal darauf hin, dass die russische strategische Nuklearstreitmacht heute in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurde. Es bedeutet, dass Atombomber, U-Boote und Raketen sofort einsatzbereit sind, wenn der Befehl zum Angriff erteilt wird. Wir sind buchstäblich einen Schritt von der atomaren Vernichtung entfernt. Ja, ich sehe das nicht ganz so dramatisch. Wie gesagt, gehe immer noch von einem gewissen Showcharakter aus. Aber ja, Kim.com hat hier noch einen weiteren Tweet, in dem er darauf hinweist, vor einem breiten Atomschlag wird ein Cyberangriff das Internet und die Mobilfunknetze außer Gefecht setzen. Dann wissen Sie, dass Sie noch etwa 45 bis 60 Minuten Zeit haben. Ja, und das wäre dann wohl ein guter Zeitpunkt, eine gute Flasche Wein aufzumachen. Das geht sich in einer Dreiviertelstunde noch ganz, ganz gemütlich aus, bevor man, ja, dann den großen Pilz am Horizont erblicken darf. Wie gesagt, macht euch da nicht allzu große Sorgen. Vieles, vieles, was in diesen Tagen passiert, ist einzig und allein dafür erschaffen worden, die Menschen in Angst zu versetzen, die Angst, die Panik weiterhin eines der letzten großen Werkzeuge, die man da noch in der Hand hat. So, von dem einen Exilanten in Neuseeland kommen wir zum, ja, immer noch in Haft sitzenden australischen Journalisten Julian Assange. Ich habe mich da in der letzten Sendung recht kurz drüber geäußert. Ich hatte ja sehr, sehr lange eine Prognose. Und wenn ich drüber nachdenke, bleibe ich auch dabei. Ich bin weiterhin der Meinung und auch natürlich der Hoffnung, dass Julian Assange eines schönen Tages einen amerikanischen Gerichtssaal als freier Mann verlassen wird. Das ist natürlich nicht möglich, solange Joe Biden hier vermeintlich an der Macht ist. Und ja, wünsche natürlich, dass hier ein Julian Assange recht bald, ja, seine Lieben in die Arme nehmen kann. Ähnliche Aussagen kommen vom australischen Premierminister. Er ist frustriert über die immer noch dauernde Inhaftierung von Julian Assange. Und ja, bei der Berliner Zeitung heißt es, warum eine Freilassung von Julian Assange entscheidend für unsere Zukunft ist. Ja, die gute alte Pressefreiheit. Allerdings kann man auch bei diesen Forderungen, wenn man sich anschaut, wer das alles fordert, durchaus denken, dass er nicht unbedingt immer nur ein hehrer Beweggrund dahinter steht. So, damit kommen wir zu den Bewegungen, die gegen freie Rede installiert werden, und blicken da ganz, ganz kurz nach Irland, wo man ein radikales Zensurgesetz verabschiedet hat. Wenn Irland künftig Medien liest oder teilt, die nicht aus dem Mainstream kommen, macht sich strafbar. Es ist ein beispielloser Angriff auf die Redefreiheit. Ja, alles ganz normal. Das ist ein weiterer Schritt in diesem Universum von Maßnahmen, die uns ja in eine schöne neue Welt führen sollen. Da könnte man verschiedenste Beispiele nennen. Zum Beispiel den Versuch der Holländer, die Bauern zu verdrängen, um ja eventuell eine große Megacity zu bauen. Ja, also die EU unterstützt das holländische Programm hier, Tausende von Bauern von ihrem Land zu verdrängen. Und auch daran zu hindern, jemals wieder zurückkehren zu können. Was das Ganze mit dem Ahrtal zu tun hat, ich denke, hier könnte man durchaus den einen oder anderen Punkt verbinden. In Serbien, wo ja jetzt eine zweite Schießerei an einer Schule stattgefunden hat, macht man sich auf, das Land zu entwaffnen. Wie soll man sagen, viel klarer kann es nicht gezeigt werden. Wir haben hier ein, zwei Schießereien an Schulen und die werden natürlich gleich dazu benutzt, alle Waffenbesitzer über einen Kamm zu scheren und ihnen die Waffen wegzunehmen. Auch hier kann man natürlich keine tiefergehenden Beweggründe feststellen. Ja, hier heißt es, wieder acht Tote nach Schüssen in Serbien. Ja, ich denke, hier muss man nicht viel dazu sagen. Ja, und dann, wenn es um Redefreiheit geht, das geht schon bis ins Wohn- bzw. Schlafzimmer. WhatsApp hat nun Zugang zum Mikrofon auf dem Google Pixel 7 und auf dem Galaxy S23, sogar wenn WhatsApp nicht benutzt wird. Das ist natürlich ebenfalls eine völlig überraschende Meldung. WhatsApp hört seine Kunden ab. Schon seltsam. Und ja, wo wir gerade das Google Pixel 7 haben, wenn man sich so eins schon zulegt, dann ist es vielleicht sogar empfehlenswert, sich ein völlig anderes Betriebssystem drauf zu spielen, das eben genau diese Fragen der Datensicherheit in den Mittelpunkt stellt und sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, hier eben ja seine Daten nicht mehr abzugeben, das Mikrofon zum Beispiel extern zu blocken und so weiter und so fort. Und ja, eine Smartphone-Welt, die den Nutzen des Kunden in den Mittelpunkt stellt und eben nicht die Datenkrake fleißig füttert. Und hier haben wir eben das Grafeno S auf einem Google Pixel 7. Kann man sich alles mal ein bisschen genauer anschauen, wenn man dann möchte. So, zurück zu der Medienfreiheit und wir kommen zu den Mainstream-Medien. Wir haben in der letzten Sendung schon gehört, dass Weiß leider pleite gegangen ist. Und Gott sei Dank gibt es da nun einen Philanthropen, der ein oder andere mag ihn kennen, der Weiß übernehmen möchte. Soros möchte Weiß Media übernehmen, da diese den Bankrott erklärt haben. Lasse ich einfach mal so stehen. Ich denke, die Meldung hat eine ganz eigene Schönheit. So, damit kommen wir nach Deutschland. Ganze Absätze verschwunden. Zensierte die Berliner Zeitung Kritik an Strack-Zimmermann. Man glaubt es kaum. Durch eine Klage des Journalisten Werner Rügemer wurde nun bekannt, wie schnell Politiker bei Artikeln, in denen sie erwähnt werden, eingreifen. Die Berliner Zeitung folgte erst einer Unterlassungsforderung. Der Autor des darauf zensierten Artikels klagte jedoch wegen Verletzung des Urheberrechts und gewann vorerst. Ja, hier haben wir ihn, den Verleger der Berliner Zeitung und hier ein zweiter, nicht Skandal, aber eine zweite Angelegenheit. Schutz des Informanten Julian Reichelt verletzt. Presserat leitet Verfahren gegen Holger Friedrich ein. Ja, der Vorwurf, der Verleger der Berliner Zeitung habe gegen den Pressekodex verstoßen, als er Springer über die Info-Offerten von Julian Reichelt informierte. Ja, welches Spiel wird hier gespielt? Eigentlich geht die Berliner Zeitung doch dort bei verschiedenen Themen voran. Zumindest im Mainstream. Und hier heißt es, zum Beispiel realitätsfremd, womit die Bundesregierung heizen will und womit sie wirklich heizt. Also man ist da durchaus, gibt sich zumindest durchaus kritisch. Auch gegen Olaf Scholz heißt es hier, Spuren verwischen und Nebelkerzen werfen. Ja, gelöschte E-Mails und heimliche Gesetzänderungen. Die Fakten liegen längst auf dem Tisch. Scholz hat Einfluss auf das Steuerverfahren der Hamburger Warburg Bank genommen. Ja, kann sich aber nur leider eben nicht daran erinnern. Ja, dieser Einfluss, der da genommen wird, sehen wir auf vielen, vielen Ebenen, wenn es um Politik und Medien zum Beispiel geht. Familienministerium räumt finanzielle Vorzugsbehandlung des grünen nahen Projekts Gegneranalyse ein. Gegneranalyse hört sich richtig, richtig gut an. Demokratie leben hier wohl. Wichtiger Punkt. Fragwürdige Personalpolitik heißt es hier. Verteidigungsministerium vergab Posten ohne Ausschreibung, haben sich wohl beim Wirtschaftsministerium abgeguckt. Hier heißt es dann Verdacht der Bevorzugung, nicht nachvollziehbar. Auffällig viele SPD-Mitarbeiter finden im Bauministerium neue Arbeit. Ihr seht, wie die Demokratie im besten Deutschland aller Zeiten weiter funktioniert. Und es wird in diesen Tagen, ja vor allem durch die Querelen rund ums Wirtschaftsministerium, natürlich sehr breitflächig. den Menschen offenbart. Ja, auch anderswo, wenn es um die Justiz geht, gibt es gewisse Vorwürfe immer wieder. Staatsanwaltschaft fordert lange Haft für korrupten Oberstaatsanwalt. Es gibt korrupte Staatsanwälte. Wer hätte es gedacht? Und ja, auch das Vertrauen in die Medien sinkt und sinkt. Eine Studie der Uni Mainz, Vertrauen der Bürger in ARD und ZDF geht zurück. Für mich unerklärlich, wir haben ja hier in den letzten 2, 3 Jahren gesehen, wie wichtig doch eine freie öffentlich-rechtliche Presse ist und wie ja, zielführend sie auch agiert haben. Leider sind sie ein bisschen unterfinanziert, aber hoffentlich ändert sich das ja auch in Kürze. So, beste Meldung des Tages. Mehr Freude am Diskurs. Nancy Faeser fordert neue Streitkultur. Ja, Nancy Faeser zeigt sich enttäuscht davon, dass Deutschland im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen von Platz 16 auf 21 abgerutscht ist. Deutschland brauche gut informierte Bürger und eine neue Streitkultur. Auch hier liegt der Witz in sich. Ich denke, da will ich gar nichts. Und dann rummäkeln noch. Ja, neue Streitkultur. Wir haben gesehen, wie Diskurse während der Corona-Pandemie behandelt wurden. Da gab es keinerlei Beanstandungspunkte, wie ich finde. Jeder durfte ja seine Meinung haben. Mit dem Äußern gab es dann ein bisschen ein Problem, aber da können auch viele, viele ein Lied davon singen. Ja, und es geht weiter. Geldstrafe für Impfgegner Füllmich. Das Amtsgericht Göttingen hat den Rechtsanwalt Rainer Füllmich wegen Beleidigung und Volksverhetzung verurteilt. Der ehemalige Chef der Partei Die Basis soll 2.100 € zahlen. Ja, wie gesagt, mit der Meinung ist halt immer ein bisschen ein Problem, wenn sie von der falschen Seite kommt, das falsche Narrativ bedient, dann ja, wird es ein bisschen schwierig mit der freien Meinungsäußerung zumindest. Und ja, Grund hier natürlich, dass die Gefahr in Deutschland weiterhin ausschließlich nur von rechts kommt. Und daher muss hier eine Story aus dem Herbst nochmal aufgewärmt werden. Countdown zum Absturz, zum Umsturz heißt es hier. Sie sammelten sich um einen Mann mit Adelstitel. Sie glaubten, sie seien berufen, ein neues Deutschland zu schaffen. Sie hatten Waffen, gründeten Kompanien und sahen für Verräter die Todesstrafe vor. Erstmals lässt sich nun zeigen, wie wahnhaft die Verschwörer um Prinz Royce wirklich dachten und wie weit ihre Vorbereitungen schon gediehen waren. Ja, wer hat das gesagt? Von jedem Asylbewerberheim geht eine größere Farce als von diesen Rentnern. Weiß ich gar nicht, ist natürlich so nicht richtig. Wie gesagt, die Gefahr ausschließlich von rechts. Und ja, da lesen wir noch andere Namen, der Crash-Prophet und die Putschisten. Jahrelang warnte der AfD-nahe Bestseller-Autor Markus Krall und Chef von De Gussa, muss man vielleicht immer wieder dazu sagen, vor dem Absturz. Das qualifizierte ihn. Die Reichsbürger um Prinz Reuß wollten ihn als Finanzminister anwerben. Ja, endlich ein Goldstandard. Und ja, wo wir gerade beim Gold sind, man hat ein neues All-Time-High erreicht. Auch das in meinen Augen ja durchaus eine Farce per se. Wie viel? Also dreimal am Tag wird da, glaube ich, telefoniert in London. Und Gold ist entweder völlig, völlig unterbewertet oder ja völlig überbewertet. Da man bei Gold mal wieder nicht weiß, wie viel denn tatsächlich auf dem Markt ist. Aber ja, auch das soll nicht unser Problem sein. Werden. So, ja, wo wir gerade bei Problemen sind, es gibt ja immer wieder gewisse Theorien über gewisse Zugriffe, die da im Untergrund, Hintergrund stattfinden. Und so erscheint es doch recht auffällig, wie viele Fliegerbomben doch in diesen Tagen noch gefunden werden. Fliegerbombe in Berlin, Fliegerbombe in Dortmund, Fliegerbombe in Karlsruhe, Fliegerbombe in Stuttgart. Ja, auch nochmal Karlsruhe, wohl die gleiche Meldung gewesen. Ja, das soll uns nicht stören. Wie gesagt, hier gibt es mit Sicherheit auch überhaupt nichts zu sehen und drum verlassen wir diesen Punkt der Verschwörungstheorien gleich wieder und blicken auf die deutsche Wirtschaft, wo aus irgendeinem Grund, böse Zungen sprechen hier sogar von Absicht, Joe Biden hat ja angekündigt, die deutsche Wirtschaft nach Amerika zu holen. Passiert auch aus irgendeinem Grund irgendwie. Und ja, im Endeffekt geht es wohl darum, den Wirtschaftsstandort Deutschland endgültig zu zerstören. Ich denke, das kann man so sagen. Industrieaufträge brechen ein, Bestellungen bei deutschen Firmen gehen zurück. Ein Blick auf die Welt der Energiewende. Die Welt fördert zu wenig Metall und vor allem Kupfer bedroht hier eine erfolgreiche Energiewende. Aber das ist ja wohl nicht das einzige Problem. So, der US-Bundesstaat Texas verklagt VW und Audi wegen Abgasskandal. Die Lösung wäre wohl für VW und Audi einfach den Firmensitz nach Texas zu verlegen. Dann hätte sich das Ganze wohl geklärt und ja, im Wirtschaftsstandort Deutschland wird eh nicht mehr allzu lange noch Musik gespielt werden. So, hier haben wir es dann schwarz auf weiß. Wegen zu hoher Energiepreise, die natürlich auch völlig zufällig entstanden sind, flüchten nun die Unternehmen aus Deutschland in die USA. Wie gesagt, Joe Biden hat es angekündigt. Ja, dann kommen wir nun zur Energie. Habeck rief zum Gasspann auf. Jetzt haben Berliner ein Schimmelproblem. Wer hätte es gedacht? Haben die deutschen Habecks Aufruf zum Gasspann zu ernst genommen, warum der geringe Energieverbrauch negative Folgen für viele Mieter in Berlin hat? Ja, wir vertrauen weiterhin der Wissenschaft und der Politik. Ein bisschen Schimmel, wen stört das schon? So, ja, der Witz, die Farce geht weiter. Für alle ganz klar zu sehen. Nicht genug Strom. Vonovia kann Wärmepumpen nicht anschließen. Tja, vielleicht ist es auch eine gute Idee, denn hier heißt es Sicherheitsbedenken wegen Propan. Heizungsbauer warnt vor hochexplosiven Wärmepumpen. Also alles gut im besten Deutschland aller Zeiten. Wir warten, bis alle ihre Holz-, Gas- und Ölheizungen verkauft haben und dann sagen wir ihnen, dass ja die Wärmepumpen auch nicht funktionieren. Das alles werden wir vor dem Winter machen, dass dann auch schön Panik entsteht. Wieder eine Farce, ich habe schon gesagt, die man sich nicht schöner vorstellen könnte. Fühlen uns schlicht übergangen. Bei seinem Heizhammer pfiff Habeck auf Expertenrat. Ja, auch das ganz normal, wie gesagt. Hier sitzt ein großer Experte und Habeck ist ja selbst auch als Kinderautor ein Visionär auf so ziemlich allen Ebenen. Ja, dann gibt es einen heftigen Koalitionsstreit. Deutsche müssen 600 Milliarden für neue Heizungen ausgeben. Ja, wie gesagt, Hauptsache, sie haben es nicht. Und hier heißt es nun zum Grundsteuerirrsinn. Bund trödelt bei eigenen Immobilien. Was die Regierung von Eigentümern verlangt, hält sie selbst nicht ein. Aber auch das ja nicht unbedingt die ganz, ganz große Überraschung, die wir da sehen. So, zurück zur Wärmepumpe. Keine Antibiotika für Kinder, sollen sie doch die Wärmepumpe anmachen. Lieferengpässe für Medikamente gibt es nicht erst seit Corona, wie viele meinen. Das Gesundheitssystem pfeift einfach aus dem letzten Loch. Ja, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Und ja, zuerst bleiben wir bei den Kindern. Auch da wird den Menschen wieder ja einiges präsentiert. Skandaltheater an der Grundschule. Tänzer leckten sich vor den Augen der Kinder ab. Auch das sind Dinge, die da mehr und mehr forciert werden. Irgendwas hat man mit den Kindern vor. Ja, natürlich nicht immer nur Gutes. Die nächste Razzia gegen Kinderpornografie in Freising, Erding und Ebersberg. Die Polizei stellt 200 Datenträger sicher. So, zurück zu den Veranstaltungen mit den Drag Queens, wo vor allem die bayerische CSU verhindern möchte, dass Kinderveranstaltungen mit Drag-Künstlern weiter stattfinden dürfen. Ein Trend, der aus Amerika nach Europa herübergeschwappt ist, auch das natürlich purer Zufall, dass es in diesen Tagen so forciert wird. Und ja, ein Blick nach Florida. Es ist falsch. Florida verbietet Geschlechtsumwandlungen von Kindern, auch das ein Schritt, der ja von jedem normal denkenden Menschen als ein sehr, sehr vernünftiger wohl angesehen werden dürfte. So, damit kommen wir zu den etwas älteren, aber immer noch Kindern. Klimaprotest weitet sich aus. 22 Universitäten und Schulen in ganz Europa besetzt. Ja, ist eh schon wurscht. Lasst sie einfach mal machen. Ja, und hier heißt es zu den Schulen. Gefährliches Unwissen. Deutsche Schüler wissen kaum etwas über die Wirtschaft. Ist es vielleicht ein Zufall, dass dieses Mangelwissen über Wirtschaft und ja, dieser Fanatismus im Bereich der Klimaagenda ja, zwei Seiten der gleichen Medaille sind sogar? Wüsste man, wer über Wirtschaft, würde man gewisse Forderungen vielleicht auch nicht stellen. Aber ja, da sind es wohl ja, die Schulen, die da natürlich ihren Beitrag geleistet haben. So, Unternehmen will alle Geldstrafen der letzten Generation zahlen. Der nächste Aufreger, mehrere Aktivisten der letzten Generation wurden bereits zu Geldstrafen verurteilt. Das Unternehmen ÖkoWorld will nun als Geldgeber einspringen und diese übernehmen, wie es hier heißt. Ja, da wird eventuell wohl doch nichts drauf draus. Strafkosten für die letzte Generation übernehmen, das hätte schwerwiegende Folgen. Und ich denke, ÖkoWorld eventuell als ein Investmentfonds. Nee, andersrum. Ein Öko-Unternehmen, das nochmal. Ein Investmentfonds, das als Öko-Unternehmen daherkommt. So stimmt's. Und ja, irgendwie will man doch die Kosten dann doch nicht mehr tragen. Große Aufregung. Allerdings sollte man das Ganze auch nicht überbewerten. So, bestes Deutschland aller Zeiten weiterhin. SPD-Innenpolitiker, der muss es wissen. Deutschland hat ein extremes Drogenproblem. Magersucht und Bulimie, Essstörungen nehmen massiv zu. Die kleinen Problemchen, die uns aufgezeigt werden. Und ja, wo wir gerade bei Essstörungen sind, wer grillen will, muss ab sofort strenge Regeln beachten. Bis zu 250.000 Euro Strafe. Ja, man möchte viel Grillern ihren Spaß verderben. Und es ist, glaube ich, nur noch 3-mal im Monat erlaubt. Sehe ich das richtig? Ja, da werden gewisse Bevölkerungsgruppen auch wahrscheinlich sich nicht unbedingt dran halten. Der Deutsche natürlich schon. So, und ja, hier heißt dann, bald ist sowieso Schluss mit dem lustigen Leben als Weißbrot-Kooperationspartner der Regierung. Am Afghanistan-Aufnahmeprogramm der Regierung ist auch die Organisation Mission Lifeline beteiligt, deren Chef schrieb, dass Rassismus nicht enden werde, solange Deutschland existiert. Zudem benutzt er den Begriff Weißbrot für weiße Menschen. Die Union wirft ihm Rassismus vor. Auch hier weiß die Union natürlich nicht, dass es Rassismus gegen Weiße per se ja gar nicht geben kann. Ja, logischerweise. Laut gewissen Logiken. Hetze gegen Weiße in Deutschland, Überverdacht gegen Flüchtlingshelfer. Ja, hier nochmal die Aussage. So, wo wir gerade bei Flüchtlingshelfern sind, Scholz in Kenia. Dort sieht er großes Potenzial für Fachkräftemigration. Wie gesagt, da haben wir ja viel zu wenig noch. Weiter großes Fachkräfteproblem in Deutschland. Und ja, Scholz will gleich die ganze Afrikanische Union in die G20 aufnehmen. Ich denke, die haben da nur keinen Bock mehr drauf, denn ja, die Afrikaner wissen, denke ich, inzwischen sehr wohl, was mit Deutschland und der G7, G20 los ist. Und ja, was glaubt ihr, wer wird aus Kenia in den Norden nach Deutschland geschickt? Ja, natürlich die Fachkräfte. So, in Schweden, dass er da durchaus als ein Vorbild gelten darf, will man die Einkommensanforderungen für Einwanderer verdoppeln. Die Regierung, die von Rechtspopulisten der Schwedendemokraten unterstützt wird, hat erklärt, dass die Einkommensanforderungen für ausländische Arbeitnehmer verdoppelt werden. So soll die Zuwanderung eingedämmt werden. Gibt es in Schweden etwa Probleme mit der Zuwanderung? Wäre mir natürlich auch ganz neu. Dort funktioniert das doch auch wunderbar. Ähnlich wie es ja in Deutschland funktionieren soll. So, ein wunderbarer Vorschlag von Ramelow, türkischen Ministerpräsident. Er will eine pauschale Anerkennung von Asylbewerbern, die in 3 Jahren nicht auffällig werden. Also, wenn man 3 Jahre lang nicht kriminell wird, soll man automatisch Deutscher werden, beziehungsweise den Asylstatus zu einem dauerhaften Bleibestatus geändert bekommen. Also, alles, was man machen muss, einfach nicht kriminell werden und schon darf man bleiben. Wenn man kriminell wird, dann darf man auch bleiben, aber ja. Und ja, was meint man damit? Zum Beispiel sollte man nicht in Schulen gehen und Mädchen niederstechen, wie dieser Messermann am Polizei bekannt das getan hat jetzt vor wenigen Tagen. Bernd S. stach 2 Schülerinnen nieder. Er könnte es schon seine Freundin lebensgefährlich verletzt haben. Ja, Bernd S. natürlich auch ein Bio-Deutscher, wie er im Buche steht. Und ja, hier heißt es abends im Park, dieser Mann soll ein Mädchen fruchtend vergewaltigt haben. Alles natürlich Einzelmeldungen. Die Mehrheit bleibt natürlich brav und ja, jetzt mit diesem Anreiz nach 3 Jahren sehe ich da keine Probleme für eine erfolgreiche Integration von vielen, vielen Menschen. Unglaublich, unglaublich absurd. Und ja, mir fallen da gar keine Worte ein, was in diesem Land los ist. So. Ja, Lindner geht da ein bisschen dagegen. Einer muss ja so tun, als gäbe es hier eine Opposition in der Regierung. Lindner plädiert für physischen Schutz der EU-Außengrenze. Ja, in der Migrationspolitik, das hilft dann nichts, wenn die Leute dann eingeflogen werden. Und hier heißt es noch, ja, die bösen rechten Deutschen. Mehrheit sieht eher Nachteile von Zuwanderung und will weniger Migranten aufnehmen. Ja, aber das steht nicht in der Agenda und dann muss man sich wohl um diese vermeintliche Mehrheit kümmern, dass die ganz, ganz schnell zur Minderheit wird. So, Verschwörungstheorien beim Verfassungsschutz. Es gibt ein Volk. Nein, wir wissen ja spätestens seit den Aussagen von Robert Habeck, dass es eben kein Volk gibt und damit auch kein Volkstod. Was hat er gesagt? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sind wir uns alle einig, dass es natürlich kein Volk gibt und ja, alle Menschen weltweit gleich sind. Gott sei Dank. Alle sind gleich. So, dann blicken wir ja, auf die Kosten der Integrationskosten. Jetzt eskaliert der Streit, heißt es hier. Das Kanzleramt stellt kurz vor einem Flüchtlingsgipfel klar, der Bund gibt schon genug Geld für die Unterbringung von Integration und Integration für Migranten aus. Die Bundesländer dürfte Olaf Scholz' Botschaft aber kaum beeindrucken. Eine parteiübergreifende Allianz hat sich formiert. Ja, ich verstehe die Diskussion gar nicht. In einem reichen Land wie Deutschland muss doch ja, der eine, die 2 Euro noch übrig sein, um hier die 2-3 Millionen noch zu finanzieren. Und ja, damit kommen wir zum nächsten Thema. Bleiben bei den Finanzen. Ayay Banga ist neuer Weltbankchef. Sein Vorgänger scheiterte wegen Klimaskepsis. Aber Gott sei Dank haben wir endlich einen Mann jetzt an der Position, dem bewusst ist, wie wichtig ja, der Kampf gegen den Klimawandel natürlich ist. So, dann wird es spannend. Auch die EZB hat nun die Zinsen um 0,25 Prozentpunkt, genauso wie die Amerikaner, erhöht. Da steht dann nun bei 3,75, glaube ich. Das Tempo wurde gedrosselt, das wird suggeriert. Allerdings ja, wird es trotzdem erhöht. Und hier ist es dann bei der Welt erneut. Totales Desaster. Die Fed wird zum Ziel im US-Wahlkampf. Die Fed hebt den Leitzins erneut an, doch in den USA geht es längst um mehr als nur Geldpolitik. Die Republikaner finden, Notenbankchef Powell habe einen schrecklichen Job gemacht und sie warnen vor einer autoritären Kontrolle durch einen Kryptodollar. Ja, liebe Welt, muss man diese Position der Republikaner unbedingt den Deutschen auch so aufs Brot streichen? Wir haben doch selber unseren Krypto-Euro, den digitalen Euro, der uns kredenzt werden soll. Und wir freuen uns alle drauf. Wird sicherlich eine gute Sache mit diesem Gutscheingeld, das da am Horizont schon lauert. So, wir bleiben zuerst allerdings noch in den Vereinigten Staaten, wo Biden erneut die Republikaner angreift dafür, dass sie die US-Wirtschaft als Geisel halten. Ja, wir sehen den großen Absturz und ich ja, bin gespannt, ob nun bis Juni es geschafft werden kann, die US-Schuldengrenze nochmal zu erhöhen. Es wäre langsam ja an der Zeit, das Ganze einfach sein zu lassen. Die Biden-Administration warnt natürlich, China hofft dafür darauf, dass die US ins Schuldenchaos gestürzt werden. Und ja, Joe Biden kann twittern. Wer hätte es gedacht? Ja, es ist Amerika ist keine tote Nation. Wir haben unsere Schulden nie und nimmer nicht bezahlt, aber die Magerrepublikaner sind in rücksichtslose Geiselnahmen verwickelt, indem sie drohen, Amerika in Zahlungsverzug zu zwingen. Es ist gefährlich und falsch. Ja, für die 3 Leute, die Joe Biden auf Twitter folgen. Und ja, hier noch eine gewisse Aussage. Wir werden die Schuldengrenze nicht erhöhen. Nicht das tun, was jeder Präsident in den letzten 6 Millionen Jahren getan hat. keiner hat jemals so etwas tun müssen. Also immer wurde die Schuldengrenze erhöht und nur bei ihm leider nicht. Wird spannend in den Vereinigten Staaten. Zieht sich natürlich alles ein bisschen. So, und auf der Gegenseite haben wir weiterhin Verhandlungen über eine neue BRICS-Währung, die verschiedene Staaten anstreben, um den US-Dollar ja, an den Rand zu drängen. Auch das dürfte spannend werden. Auch hier gehe ich durchaus davon aus, dass eine CBDC angekündigt werden wird. So, dann diese Meldung von Zero Hedge. Der Bankkollaps von 2023 ist nun offiziell größer als die Bankenkrise im Jahr 2008. Das ist jetzt nun durch den Fall der First Republic Bank und mehrere Regionalbanken nochmal verstärkt worden. Die Aktien sind vorerst in den Keller gegangen und hier heißt es, die US-Banken scheitern und die Verantwortlichen können oder finden keine Möglichkeit, hier zu intervenieren. Hier, es geht eigentlich nur in eine Richtung, auch wenn immer wieder gewisse Korrekturen die Kurse dann doch noch nach oben ziehen. US-Börsen legen Gott sei Dank deutlich zu. Kurssprünge bei Regionalbanken. Wie gesagt, auch hier alles nur eine Frage der Zeit. So, dann heißt es hier, das sind die Banken mit den am meisten unversicherten Einlagen. Es gibt ja den Ausdruck Fractional Reserve, also dass die Banken nur einen Bruchteil des gehaltenen, gehandelten, wie auch immer Geldes, tatsächlich ja, physisch haben müssen. Und da befinden wir uns bei vielen, vielen Banken unter 10%. Und wie gesagt, wenn einer mal richtig stürzt, das Ganze konnte jetzt immer wieder aufgefangen werden, aber es kündigt sich hier wirklich ein großer, großer Crash der US-Banken an. So, und wo wir gerade bei einer Liste von Banken waren, hier eine weitere Liste, die Liste der Banken, die zum Quantenfinanzsystem verbunden sind oder verbunden wurden. Ja, das gute alte Quantenfinanzsystem, ein Zentralcomputer, der alle finanziellen Belange der Welt steuert. Für mich überhaupt keine dystopische Vorstellung, da ja hier endlich die Guten am Werk sind. Und ja, hier schaut es euch an, also ziemlich alle Zentralbanken der Welt, die ja jetzt Gott sei Dank an diesem Quantencomputer angeschlossen werden dürfen, für all diejenigen, die es glauben möchten. Und ja, viele sehen auch den Ripple da als große Nummer. Und hier ist es nun Sensation. US-Gericht beschneidet SEC und CFTC-Befugnisse. Es könnte der Durchbruch für Ripple im SEC-Prozess sein. Da wurde noch kein Urteil nun gesprochen, aber wir sind gespannt, was rauskommen wird. Ripple wird einen großen Gewinn davon tragen, weil der Richter Torres hier gegen die SEC entschieden hat. Er wird XRP-Preis auf $1 explodieren. Ihr wisst, was ich von Ripple halte, was ich von Shitcoins und all diesem Gedöns halte. Schauen wir einfach mal. Ich würde niemanden empfehlen, hier in Ripple irgendetwas zu investieren, genauso wie in andere Geschichten, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und hier ist es nun die SEC, wo wir gerade bei ihr waren, untersucht die Handel der First Republic Bank oder die Handelsaktivitäten der Chefs der First Republic, bevor man eben an JP Morgan verkauft hat. Eventuell gab es da gewisse Insider-Geschäfte. Wo wir gerade bei Insider-Geschäften sind, große Aufregung in diesen Tagen im alternativen Bereich. Es gibt alternative Journalisten, sage ich mal, die hier ihren Zuschauern unbedingt die Profit Wallet nahelegen möchten. Meines Erachtens auf den ersten Blick zu erkennen, dass es sich hier, ich will nicht sagen, um einen Betrug handelt, aber ja, wenn man sich vergleichbare Projekte anschaut, dann ist das Ganze doch sehr, 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 sehr fragwürdig. Und ja, Oliver Janich, habe ich bereits berichtet, schmeißt hier seine Zuschauer vor den Bus. Ich würde es niemals behaupten, aber andere haben durchaus solche Aussagen getätigt, indem er hier höchst, höchst fragwürdige Finanzprodukte, bei der er selber auch ein bisschen Gewinn machen kann, im Anpreis. Und Oliver Janich ist nicht alleine. Es gibt auch weitere. Hier haben wir einen digitalen Chronisten und irgendjemanden mit dem Namen Flash. Ich kenne den Mann nicht. Auch sie haben nun in die Profit Wallet investiert und möchten auch, dass ihre Zuhörer da entsprechend investieren. Wie gesagt, es ist ein gewisses System, dass wenn ich da viele Leute mit reinbringe, bekomme ich Dividenden von diesen Leuten. Das riecht ein bisschen nach Schneeballsystem. Alles cool natürlich. Und ja, viele sehen hier eine Verschwörung oder ein Verrat sogar an der Gegenbewegung, wie auch dieses Video heißt. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, Finger weg von solchen Geschichten. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier mit dem Bitcoin machen. Und ich sehe da fast mal wieder einen Angriff auf den Bitcoin. da viele, viele Menschen noch nicht in der Lage sind, das eine vom anderen zu unterscheiden, während hier Profit Wallet ja alle Anzeichen eines groß angelegten Betruges hat, ist Bitcoin ja ein Werkzeug der Selbstermächtigung für die gesamte Menschheit. Und ja, da viele Menschen sich nicht so eingehend mit den Themen beschäftigen, sehe ich hier die Gefahr, dass viele das Ganze über einen Kamm scheren und ja, auch dem Bitcoin gegenüber weniger aufgeschlossen sind, wenn man eben immer wieder auf solche Betrügereien, vermeintliche Betrügereien, vermeintlich natürlich, stößt. Also, Finger weg von solchen Geschichten und ja, dennoch auch eine wunderbare Geschichte, dass auch hier einige die Chance ergriffen haben, sich entsprechend zu positionieren. Nun gut, wie gesagt, soll nicht unser Problem sein. Jemand, der sich tatsächlich sehr, sehr gut mit den Themen auskennt, ist Roman Reher von dem Kanal Blocktrainer und er ja, befindet sich momentan wohl auf einer kleinen Reise durch den Mainstream. Super Geschichte, wie ich finde. Experte erklärt, also mal ohne Ironie ausnahmsweise, Experte erklärt, warum Bitcoin in der Bankenkrise wichtig ist. Und ja, meines Erachtens ist es sehr, sehr wichtig, dass Menschen wie Roman Reher, der sich wirklich meines Erachtens sehr, sehr gut auskennt und mit der wohl beste Bitcoin-Aufklärer im deutschen Sprachraum ist und auch mit Sicherheit der Follower-Stärkste, dass diese Menschen hier Gehör bekommen, da das wirklich, wirklich gute Information ist, die man da ausnahmsweise auch mal beim Fokus erfährt. Und ja, der Fokus, muss man sagen, durchaus ja, mehr und mehr für die Wahrheit zu haben, so scheint es. Hier heißt es zum Beispiel, Milchpulverfirmen manipulieren Mütter und schaden vielen Babys massiv. Völlig anderes Thema, aber nicht weniger wichtig, wenn es natürlich um die Ernährung nicht nur der Kleinsten geht. Auch da ließe sich ein größeres Rabbit Hole, ein Kaninchenbau finden. Zurück zum Bitcoin, hier die Seite vom Blocktrainer und ein aktueller Artikel, weitere US-Bundesstaaten erlassen Pro-Bitcoin-Gesetze. Hier gibt es natürlich weiterhin nichts zu sehen. Und in El Salvador hat man nun ein Gesetz unterschrieben, das jegliche Steuern auf technologische Innovationen abschafft. Ja, für den einen oder anderen El Salvador, das Monaco der Zukunft. Aber auch das ja, wird sich alles zeigen. So, wir bleiben in der Region. Mehr als 1000 Menschen wurden in Guatemala evakuiert, Grund ein Vulkanausbruch. Vulkane spielen ja in El Salvador durchaus auch eine größere Rolle, wenn es ums Bitcoin-Mining geht, aber ja, da kann sich jeder selbst die Details anschauen. Und ja, damit bleiben wir in der Region und springen von der einen Seite der Karibik auf, also von der westlichen Seite der Karibik, in den Osten auf die kleine, feine Insel von Jeffrey Epstein. Und ja, in der Epstein-Geschichte werden mehr und mehr Namen genannt. Wer hätte es gedacht? Und ja, John Sather fasst hier die neueste Entwicklung zusammen. Wexner auf der Flucht, JP Morgan Chase CEO wird angeklagt und ein Investor kauft Epsteins private Inseln. Ja, wir bleiben bei den privaten Inseln. Steven Dekoff kauft Jeffrey Epsteins Inseln für 60 Millionen US-Dollar, um dort ein Luxusresort zu bauen. Ja, hier kommen natürlich überhaupt keine Fadenbeigeschmäcke auf. Es hat sich gezeigt, dass der Kauf der Insel durch Jeffrey Epstein bereits in den 90er Jahren wohl zustande gekommen ist. Und das wirft natürlich auch ein gewisses Licht auf ja, die US-Präsidenten, die damals wohl niemand würde behaupten, ihre Finger im Spiel gehabt haben. Ja, Virgin Islands, also der politische Bezirk, wo sich diese Inseln befinden, haben Probleme hier, den ehemaligen Chef oder Mitbegründer von Google, Larry Page, vorzuladen. Auch hier geht es um den Rechtsstreit gegen JP Morgan. Ihr merkt, alle hängen damit drin, die großen Banken, die großen Tech-Firmen. Und ja, so könnte man weitere Namen nennen. Der CEO von JP Morgan, Dimon, muss Ende Mai hier in diesem Gerichtsprozess aussagen. Jess Staley, ebenfalls ein Banker bei JP Morgan, wird nun beschuldigt, ein Opfer von Jeffrey Epstein aggressiv vergewaltigt zu haben, das mit der Erlaubnis von Jeffrey Epstein. Also auch hier tun sich Abgründe auf und wie gesagt, die Banken hängen da durchaus mit drin. Und hier ist es dann, neue Dokumente zu Jeffrey Epstein zeigen, dass der Vergewaltiger enge Beziehungen mit den mächtigsten Eliten der Welt gehabt hat. Tja, kann nur eine Verschwörungstheorie sein, aber ja, Verschwörungstheorien haben ja diese wunderbare Eigenschaft in diesen Tagen, sich alle zu bewahrheiten. So, dann heißt es hier Bill Gates, Leon Black, Thomas Pritzker, ein Tag im Leben des Jeffrey Epstein. Wie gesagt, da werden auch gewisse Namen genannt werden. Und ja, Bill Gates soll sogar von Jeffrey Epstein seine Finanzen gemanagt bekommen haben, sagt nun ein anderer Philanthropist, Barnaby Marsh. Ja, was Jeffrey Epstein nicht alles für Talente hatte. Und auch Woody Allen wird hier genannt. Er hat sich regelmäßig mit dem pädophilen Jeffrey Epstein getroffen. Auch das geht nun aus einem Bericht hervor. Wie gesagt, die Welt ist klein. Und ja, dass Jeffrey Epstein nicht nur mit Auslandsgeheimdiensten, sondern auch mit dem FBI zusammengearbeitet hat. Auch das ist schon eigentlich seit längerem klar. Hier nochmal eine Reaktion. Jeffrey Epsteins Geschichte als eine FBI-Quelle. Tja. So, nicht nur die Geschichte um Jeffrey Epstein erschüttert da gerade die Gemüter in den Vereinigten Staaten, sondern auch ja, die Familie des US-Präsidenten Joe Biden kommt mehr und mehr ins Visier. Ja, es ist Bundesermittler sind kurz vor einer Entscheidung bei der Hunter Biden-Geschichte. Eventuell steht eine Verhaftung kurz bevor, auch wenn Joe Biden natürlich hier überzeugt ist, mein Sohn hat nichts falsch gemacht. Ja, das wird sich juristisch klären lassen. Und hier heißt es, wichtige Politiker fragen beim Oversight-Komitee an, ob das Justizministerium hier nun Hunter Biden leicht von der Kette gelassen hat in der Ermittlung gegen ihn. Auch das ja durchaus ein Verdacht, dass es hier Klüngel innerhalb der US-Behörden gibt. Natürlich völlig absurd. Und hier heißt es, ein Schlüsselpartner von Hunter Biden kooperiert nun mit den Republikanern im Repräsentantenhaus. Wie gesagt, auch hier ist die große eventuell Verhaftung wohl nicht mehr weit entfernt, aber wir wissen ja auch hier Geduld mit den Dingen. Die Show ist nicht unbedingt für diejenigen gemacht, die hier schon seit längerem die Augen offen haben. So, dann haben wir diesen Whistleblower, der behauptet, dass das FBI und das Justizministerium ein Dokument besitzen, das zeigt, dass es eine kriminelle Verschwörung gibt, die eben Biden und einen Ausländer im Zentrum haben, habe ich schon gezeigt. Und hier ist es nun bei Sean Hannity, bei Fox. Eventuell wird auch er bald gegangen. Präsident Biden könnte direkt in ein ernsthaftes Verbrechen impliziert sein, also bei einem ernsthaften Verbrechen teilgenommen haben. Und ja, er sagt auch, dass Hunter Biden relativ bald, er spricht von morgen, also gestern, verhaftet werden. Das beiden Familien-Syndikat. Nicht vergessen, wir sprechen ja immer noch über den vermeintlichen US-Präsidenten und die New York Post auf ihrer Titelseite nennt Joe Biden nicht mehr Joe Biden, sondern Joe Biden, also Joe, den Betrüger. Wie gesagt, auch hier die Geschichte unter diesen Whistleblower. So, dann haben wir den ehemaligen CIA-Chef, der den Hunter Biden-Laptop Desinformationsbrief für Joe Biden geschrieben hat, dass dieser in der Debatte vor den Wahlen 2020 mit Donald Trump hier ein Talking Point, also ein Gesprächspunkt hat. Das hat wohl zur Folge, dass man behaupten kann, dass es hier neben Anthony Blinken auch mehrere CIA-Verantwortliche gab, die aktiv in den Wahlkampf eingegriffen haben. Noch kein Betrug, aber ja, aktive Anteilnahme von Menschen, die eigentlich neutral sein sollten. Und das könnte man eventuell auch als Hochverrat eben ansehen. Und hier heißt es dann nun bei der Weltwoche. Außenministers Meineid. Anthony Blinken sicherte seinem Chef Joe Biden mit einem Komplott die Wahl zum US-Präsidenten. Zur Verschleierung seiner Machenschaften hat er vor dem Senat die Unwahrheit gesagt. Aber wie gesagt, alles weiterhin kein Problem, denn ja, das sind ja schließlich auch die Guten. So, und dann haben wir noch einen verhafteten ehemaligen FBI-Agenten, der am 6. Januar wohl die Polizei Nazis genannt hat und den Mob aufgewiegelt hat. Das FBI hat etwas mit dem Aufstand am 6. Januar zu tun, ist schon durchaus ja, bemerkenswert. Dann haben wir einen weiteren Rücktritt, und zwar eine von Soros unterstützte Staatsanwältin, Kim Gardner, tritt zurück, nachdem es mehrere Aufrufe dazu gegeben hat. Streit um die Fernbedienung. Deshalb wurde die Mutter von Evan und Nick Carter verhaftet. Auch da gäbe es ja eventuell noch mehr zu finden. Ja, und Jamie Foxx ist seit 3 Wochen in der Klinik. Keiner weiß, was genau los ist, und ja, kann mir auch nichts vorstellen, was da irgendwie gesundheitlich laufen würde. So, damit kommen wir zurück nach Deutschland zum, ja, immer noch am bestehenden Thema Corona. Pilgerort für Querdenker. Riesenärger um Corona-Schandmal. Ja, das Corona-Schandmal hat es in die Bild geschafft. Und eventuell das eine ganz, ganz wichtige Meldung für die Deutschen. Ja, sollten wir doch in unserem Dorf auch mal eine kleine Tafel aufhängen. Könnte ja zu einer flächendeckenden Bewegung werden. In die Bild hat man es ja, wie gesagt, geschafft. Kardinal Schönborn warnt, wir wissen, Verschwörungstheoretiker, seid wachsam, es kann ganz schnell gehen. Heute vor 78 Jahren wurde das Konzentrationslager Mauthausen von der US-Armee befreit. Mindestens 90.000 Menschen waren dort ermordet worden. Kardinal Christoph Schönborn warnt, das Grauen von damals könne sich jederzeit wiederholen, aber natürlich nur von rechts, wie auch damals. So, ich habe die höchste Sicherheitsstufe überhaupt, sagt Lauterbach, Bedrohung durch Extremisten. Ja, unverständlich, wieso Lauterbach immer noch in der Kritik ist. Und ja, er beklagt das sinkende Vertrauen in die Wissenschaft. Ich weiß nicht, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass der Wissenschaft absolut zu vertrauen ist? Und hier wird die krude These aufgestellt, dass die Wissenschaft als Waffe der Politik missbraucht wird. Wie gesagt, über den Missbrauch der Wissenschaft und Karl Lauterbach um 2 Uhr morgens habe ich hier bereits meine Witze gemacht. Ja, wir werden sehen, wie lange sich hier Karl noch als Minister halten darf. So, Notruf aus der Notaufnahme. Werdet bloß nicht krank. Bestes Deutschland aller Zeiten. Alarmsignal, auch Kliniken haben Probleme bei der Beschaffung von Kinderantibiotika. Und hier ist es dann noch, ja, auch bei Notfallmedikamenten herrscht Mangel. Ja, dann gab es im Berliner Krankenhaus Charité, die ja durchaus auch eine gewisse Rolle während der Corona-Pandemie gespielt haben, einen Blackout. Was bei Charité Blackout alles schief lief, wie gesagt, auch hier könnte man ja eventuell über gewisse Dinge spekulieren, machen wir aber nicht. Und da heißt es nun, die WHO hebt den Corona-Gesundheitsnotstand auf. Also zum 3., 4., 5. Mal nun offiziell, Corona ist vorbei. Viele, viele werden es vermissen. Passend dazu ist die CDC-Direktorin Walensky zurückgetreten. Sie hat keinen Bock mehr sozusagen. Dann gibt es hier einen Beweis, dass die Impfungen Gegenmaßnahmen waren, die vom Militär gebackt wurden. Wir erinnern uns an die Operation Warp Speed, viel diskutiert, Donald Trump damals. Jeder wird da heute inzwischen seine Meinung haben. Ja, und wo wir gerade beim US-Militär sind, Verschwörungstheorie soll geprüft werden. Stammzeckenkrankheit aus US-Militärlabors mit Sicherheit nicht. Wie gesagt, Verschwörungstheorien. Ja, warten wir es mal ab. So, und dann haben wir noch einen plötzlichen Todesfall, der die Krönungszeremonie von König Charles gefährdet. Plötzliche Todesfälle, ja, auch etwas, was man ja gesondert eigentlich in einer ganz eigenen Sendung kommentieren könnte. Und ja, damit kommen wir zur Krönung. Deutschlandbesuch von Charles kostet den Steuerzahler rund 440.000 Euro. Peanuts, mag der ein oder andere sagen. Mit Kutsche, Quiche und Krone, so verläuft der große Tag für Charles III. Wie gesagt, ich will es nicht überbewerten. Sicher eine große, große Show. Jeder, der hier Prinz König Charles als den großen Retter sieht, ja, soll das tun. Wie gesagt, ich sehe die Dinge anders. Russischer Atomarmada nähert sich britischen Gewässern. Putin will Charles Krönung stören. Und ja, die Briten während sich dann natürlich dieser Superzerstörer passt auf den König auf. Eventuell gibt es ja heute noch eine kleine Eskalation. Die Briten haben ja erst kürzlich Uranmunition an die Ukraine geliefert, was in Russland nicht unbedingt nur zur Freude geführt hat. Und hier heißt es zur Coronation. Wunderbar, dieses Corona-Wort und ja, die Nation, Corona-Nation, könnte man eines draus machen. Ja, egal. Stehe auf Wortspiele, ihr wisst. Und hier heißt es, der König erinnert die Besucher, die mit dem Zug kommen, dass sie gewisse Wartepausen einkalkulieren müssen. Also Mind the Gap, wie sie heißt, für die U-Bahn-Fahrer. Und ja, interessanterweise am gleichen Tag, also gestern, hier in der Londoner U-Bahn ein Feueralarm ausgelöst worden und es kam zu einer kleineren Panik. So, zurück zu Jill Biden. Sie ist die amerikanische Vertretung in London, vertritt hier ihren Mann Joe, der es ja nicht geschafft hat aus irgendeinem Grund. Und ja, man möchte es eventuell in der Familie halten. Hier heißt es, König Charles III. Ist Jill Bidens Cousin 13. Grades und ja, Justin Trudeau ist sein Cousin 12. Grades. Auch das nur ein Hinweis, dass sie alle miteinander verwandt sind. So. Nun gut, es gab natürlich auch noch das ein oder andere zum Lachen. Ein riesiger Penis wurde in den Rasen vor, oder dort, wo die Krönung eben stattfinden sollte, wurde ein riesiger Penis in den Rasen gemäht. Hat sich auch durchgesetzt. Was soll man sagen? Diese kleine, aber feine Grafik, die die meisten noch aus den Schultoiletten kennen, damals, als das Ganze noch nicht ganz so woke war. So, natürlich gibt es auch hier die ein oder andere Theorie im Hintergrund. Wie gesagt, da sollen sich andere den Kopf zerbrechen. Ich weise darauf hin, dass das, was wir sehen, mit Sicherheit nicht alles ist. Wollen Sie sich für 17 Minuten wie ein König fühlen? In London ist das möglich. Man spielt sich in der Zwischenzeit mit gewissen Zahlen. Dann haben wir einen 17 Meter langen Wahlkadaver, der Schaulustige anzieht. Nein, es geht hier nicht um die Krönung. Und ja, zurück noch nach Deutschland. UFO-Alarm im 17. Jahrhundert. Die Berliner Kunstbibliothek erforscht eine bizarre Mediensensation. Ja, die Aliens, die waren schon immer da. Und ja, hier wunderbar. Was ist das? Berlin. Man achte mal auf diese Form hier. Man sieht mal wieder diese bekannte Form der Star Force, der Sternenfestungen, aber auch das würde ein bisschen tiefer führen. So, damit komme ich zur letzten Meldung für heute. Und ja, ein Blick in die Vergangenheit bzw. in die Zukunft. Yuval Noah Hariri, die meisten werden inzwischen kennen, WEF, Propagandist kann man fast benetzen. Aber in, ja, es ist künstliche Intelligenz, könnte Religionen kreieren, um die Menschen zu kontrollieren. Wie gesagt, was für ihn ein Zukunftsausblick ist, sehe ich eher als einen Blick ganz, ganz weit zurück in die Geschichte. Die Erfindungen der Religionen und das, was uns als Gott AI bekannt ist, der eventuelle Gegenpart zu dem, was wir tatsächlich Gott nennen dürfen. Und ja, all diese Entwicklungen, die wir da sehen, egal um was es geht, erscheinen meines Erachtens relativ zahnlos, wenn wir uns die Macht des Lebens, die Macht ja, der göttlichen Führung vergegenwärtigen. Dann erklärt sich auch, wieso so viel Energie in diese Bewegungen gesteckt werden muss, denn ja, das Leben an sich ist so mächtig, dass es nur mit großen, großen Anstrengungen und dann auch nur kurzfristig behindert werden kann, verhindern kann man es sowieso nicht. Und ja, daher bin ich weiterhin froher, guter Dinge, gehe entspannt ins Wochenende, werden mir natürlich die Krönung von Prinz Charles nicht anschauen, habe tatsächlich Besseres zu tun und hoffe, dass es den meisten anderen da draußen auch so geht. In diesem Sinne, schöne, freie Tage für alle, die haben. Vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, allen ein schönes restliches Wochenende. In diesem Sinne, macht es gut, seid lieb zu euren Nachbarn. Der Sunny ist dabei mal draußen.